Deutschlandradio Kultur. New Work. Wie wir in Zukunft arbeiten werden.
Herzlich willkommen zum Podcast von Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Inga Höldmann. Wir erleben gerade einen gewaltigen Wandel in der Arbeitswelt, angetrieben durch die Digitalisierung. Die Arbeitswelt wandelt sich, aber was genau passiert da? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und welche Rolle werden die Führungskräfte einnehmen? Welche Eigenschaften, welches Selbstverständnis brauchen sie in Zukunft? Das sind ein paar der großen Fragen, die ich in diesem Podcast stelle und mit meinen Gästen zu beantworten versuche. In jeder Folge greife ich einen Aspekt aus diesem großen Themenfeld heraus und beleuchte ihn zusammen mit meinen Gesprächspartnern. In dieser Folge habe ich Robert Franken zu Gast. Mit ihm möchte ich darüber nachdenken, welche Fähigkeiten Arbeitnehmer in der neuen Arbeitswelt brauchen. Und Robert hat auch eine sehr interessante These, welches Geschlecht schon bald ziemlich gefragt sein wird. Auch darüber werden wir diskutieren. Robert ist schon viele Jahre in digitalen Geschäftsfeldern unterwegs und war langjährig CEO von Chefkoch.de und Urbia.de. Chefkoch ist eine Koch- und Rezept-Community. Bei Urbia geht es eher um die Themen Familie und Elternschaft. Heute berät er Unternehmen in ihrer Digitalstrategie. Wenn man also mit jemandem über die Digitalisierung von Geschäftsfeldern und der Arbeitswelt sprechen sollte, dann auf jeden Fall mit ihm. Schön, dass du da bist, Robert.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich habe es gerade schon erwähnt, die Arbeitswelt wandelt sich und dieser Wandel ist auch nicht aufzuhalten. Warum tun wir uns denn so schwer in den Unternehmen mit diesen Veränderungen? Woran liegt das?
Ich glaube, ein großer Treiber von Veränderungen ist immer in einem Unternehmen, wenn es dem Unternehmen nicht so gut geht. Also man muss nicht mit dem Rücken zur Wand stehen, aber doch relativ nahe, um wirklich Veränderungen antreiben zu können und lostreten zu können. Und da tun sich sehr viele der etablierten Unternehmen schwer, während die natürlich rein digital gestarteten Unternehmen eine ganz andere Startposition letztendlich einnehmen konnten und sofort aufs Gas gehen, während die anderen ihre traditionellen Geschäftsmodelle verteidigen müssen. Das ist das klassische Innovators Dilemma, von dem immer die Rede ist. Und da tun sich viele Unternehmen schwer, das sozusagen künstlich herbeizuführen, diese Not, die sie empfinden, um bestimmte radikale Veränderungen einzuleiten.
Sind das auch Ängste, mit denen wir da zu tun haben? Wovor haben die Angst?
Ängste auf jeden Fall. Also Angst ist sicherlich immer ein großes Hindernis bei allen Veränderungsprozessen. Und diese Angst zieht sich durch das gesamte Unternehmen. Einerseits sind natürlich die Unternehmen bestimmten Rahmenbedingungen ausgesetzt. Der klassische Shareholder Value führt eben dazu, dass man eher in Quartalen denkt als in längeren Zeitabschnitten. Und gleichzeitig ist die Belegschaft höchstgradig verunsichert, weil die sogenannte digitale Transformation ja nicht der erste Change-Prozess ist, dem sie gegenüberstehen. Und da ist eine Menge Energie verloren gegangen in der Vergangenheit. Und jetzt gilt es, das zu bündeln und nach vorne zu blicken und die Chancen der Digitalisierung zu sehen und dem ganzen Thema angstfrei zu begegnen.
Also es sprechen ja schon immer alle irgendwie so über Digitalisierung und digitale Transformation. Wir werden gleich auch noch ein bisschen darüber sprechen, was das überhaupt ist, weil ich auch das Gefühl habe, dass viele mit diesen Begriffen hantieren, aber gar nicht so richtig klar ist, was ist das überhaupt oder was bedeutet das für uns? Gleichzeitig ist es so, dass in den Unternehmen ja schon viele Prozesse digitalisiert werden. Das heißt, da finden ja Veränderungen schon statt. Ich habe mal auf Twitter gelesen, wenn man einen blöden Prozess digitalisiert, dann hat man halt einen blöden digitalen Prozess. Also die Lösung kann nicht einfach sein, okay, das, was wir jetzt da haben, das digitalisieren wir irgendwie mit irgendwelchen Tools, sondern das muss ja offensichtlich was anderes sein. Was ist denn Digitalisierung?
Da gibt es eine Menge Näherungen und ich würde sagen, Digitalisierung ist weder Damoklesschwert noch Heilsbringer. Für mich ist Digitalisierung die Einbeziehung digitaler Technologien und digitaler Denkweisen und Strategien in die klassische Unternehmenspolitik, in die Unternehmenskultur und in die Unternehmensstrategie. Damit tun sich naturgemäß Unternehmen, die eher aus dem analogen Bereich kommen, schwer. Digitalisierung ist ganz klar eines nicht, nämlich eine Software, die ich installiere und auf einen Knopf drücke und dann ist mein Unternehmen digitalisiert. Gleichzeitig ist die digitale Transformation, die auch in aller Munde ist, nichts, was ich per se einleiten kann, sondern die passiert um uns herum sowieso und egal, was ich tue. Und die Frage ist, wie stelle ich mich als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft dieser Entwicklung und welche Maßnahmen bin ich bereit einzuleiten und inwiefern bin ich bereit, meine gesamte Unternehmenskultur zu hinterfragen vor dem Hintergrund digitaler Prozesse, aber auch digitaler Denkweisen. Und ich glaube, letztere sind weit wichtiger als die reine Technologie. Für mich ist Technologie der Mittel zum Zweck und ich habe so Probleme mit so Formulierungen wie einer digitalen Transformation. Ich habe meinen Blog zum Beispiel deshalb digitale Transformation genannt, um auch zum Ausdruck zu bringen, dass man dieses Konzept durchaus in regelmäßigen Abständen hinterfragen sollte.
Also digital kann heißen, bestimmte Tools zu verwenden, als Begleiterscheinung sozusagen, aber vor allem ist es eine neue Denkweise. Also auf eine bestimmte Art und Weise auf die Veränderungen, die da passieren, zu reagieren. Kannst du diese Denkweise vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was das für dich ist?
Ich könnte als Beispiel die Produktentwicklung nennen. Also früher hatte man eben einen Zugriff auf einen großen Expertenpool bei sich im Unternehmen. Und diese Experten konnten mit den Fähigkeiten, die sie hatten, bei der Produktentwicklung helfen. Heute gehe ich eigentlich davon aus, dass ich mir die Zielgruppe meines Produkts, also diejenigen, deren Probleme mein Produkt oder meine Dienstleistung lösen kann oder lösen sollte, dass die im Zentrum meiner Überlegungen stehen. Neudeutsch Customer Centricity. Ich suche mir oder ich diszipliniere mich, den Fokus auf meine Zielgruppe zu haben. Das ist mal das eine Thema. In Sachen Denkweise bringt die Digitalisierung vor allem eines mit sich, nämlich das Lösen von dem klassischen linearen Vorgehen bei Produktentwicklung, bei Problemlösung, hin zu einer eher zyklischen Denkweise. Also wenn man sich überlegt, wie heute digitale Produkte entstehen, dann hat es sehr viel damit zu tun, mit einem einigermaßen klaren Prototypen an den Markt zu gehen und zu testen und nicht ein perfektes Produkt auf den Markt zu bringen, weil das einfach zu viel Zeit benötigt und die Gefahr viel zu groß ist, dass dieses Produkt entsprechende Defizite aufweist, die ich im Nachhinein dann gar nicht mehr ausmerzen kann. Das heißt, die Testphase beginnt viel früher und ich habe immer wieder diese Wiederholungszyklen, testen, optimieren und immer wieder dieses Zyklische dahinter. Und damit tun sich sehr viele Unternehmen schwer und sie versuchen jetzt, bevor sie das Thema digital wirklich angehen können, erstmal in ihrer Organisation entsprechend agil zu werden, um diese Denk- und Handlungsweisen zu implementieren, um sich fähig zu machen für digitale Produktentwicklung.
Ich finde das ganz interessant. Man hat ja, wenn man sich alte Spielfilme zum Beispiel anschaut, irgendwie so einen alten James Bond aus den 70er Jahren oder so, da ist es ja so, dass man dann auch mal diese Geheimlabore hat, die da irgendwo hinter 5 Türen, wo man sich mit Fingerabdruck halt irgendwie legitimieren muss, da ganz hinten ist dann irgendein Labor versteckt und da wird an den Produkten irgendwie getüftelt und dann am Ende kommt halt das super perfekte Produkt dabei raus, was James Bond dann irgendwie natürlich das Leben rettet, was auf Anhieb funktioniert. Also ich finde, da merkt man schon, dass man tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise an diese Produktentwicklung mittlerweile rangehen sollte und rangehen muss. Einfach zu sagen, ich habe natürlich einen bestimmten Anspruch an das Produkt, aber gleichzeitig ist mir dieser Austausch und dieses immer wieder reingehen, diese ganz andere Gestaltung des Prozesses ist ja relevant.
Wenn ich dazu noch anmerken darf, da spielt ein Punkt auch eine ganz große Rolle, nämlich der Transparenz. Das heißt, du kannst eben nicht mehr hinter hermetisch verschlossenen Türen an deinem Produkt arbeiten und dann erwarten, dass es perfekt ist beim Markteintritt, sondern du wirst dich in bestimmten Schritten sehr öffnen müssen und sehr erlebbar machen müssen, um auch an die entsprechenden Partnerstrukturen andocken zu können, die bei Produktentwicklung heutzutage zum Teil nötig sind. Und diese Form der Transparenz wird noch viel weitergehen. Wenn wir uns beispielsweise mal solche Technologien wie Blockchain oder sowas angucken, dann werden zukünftig im sogenannten Internet der Dinge, im Internet of Things, bestimmte Hersteller, Zulieferer und Abnehmer miteinander automatisiert kommunizieren. Und ich habe zum Beispiel durch diese Transparenz auch zukünftig nicht mehr die Möglichkeit, meinen Preis einigermaßen anonym zu bestimmen als Zulieferer, weil ja alle meine Daten offen sind, damit dieses System überhaupt funktioniert. Das heißt, auch da wird Transparenz eine riesen Auswirkung haben und natürlich auf die Arbeitswelt dahinter.
Und es bedeutet ja auch, dass ich diese Kritik dann auch aushalten können muss. Also ich bekomme ja ganz anders Kritik. Und viel mehr unter Umständen. Und ich muss es auch aushalten können. Muss halt sagen, okay, wie gehe ich damit um? Wie speise ich das in meine Prozesse wieder zurück? Welche Fähigkeiten werden Arbeitnehmer denn in Zukunft mitbringen müssen, die vielleicht in der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, in der alten Welt noch nicht so wichtig waren? Also wir haben das gesehen mit dem Einzug des Computers. Das war ein neues Stück Technik, das sich die Menschen aneignen mussten. Diese Computer stehen jetzt überall in allen Büros und die Leute mussten sich daran gewöhnen, die Arbeitnehmer mussten sich da reindenken in diese neue Arbeitsweise oder in den Umgang mit diesem neuen Tool oder Produkt. Wenn wir über Fähigkeiten sprechen, ist das natürlich eine Fähigkeit, die sie erwerben mussten, aber es geht ja auch um dieses, ich nenne es mal Englisch Mindset, also was muss denn da auch im Kopf der Arbeitnehmer passieren, damit sie in Zukunft in dieser Arbeitswelt klarkommen oder reüssieren können oder arbeiten können?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Anerkennung von Komplexität und von Unberechenbarkeit. Das, was heute noch zu Angst, sehr viel Angst führt und auch zu einer gewissen Starre, sprich, ich weiß nicht, was in 2 Jahren mit meinem Unternehmen ist, ich weiß auch nicht, was in 1 Jahr mit meiner Industrie passieren kann. Diese ganzen Dinge werden einigermaßen normal werden und wir werden uns dahin entwickeln müssen, und da sind alle in den Unternehmen dazu aufgerufen, eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen, dass wir das auch hinbekommen, wir werden es hinbekommen müssen, dass wir mit diesen Unsicherheiten leben können. Und da sind die Führungskräfte gefragt, weil sie genau diese Atmosphäre kreieren helfen müssen. Sie sind diejenigen, die diesen angstfreien Raum schaffen. Sie sind diejenigen, die Komplexität, auch wenn sie da ist, zumindest reduzieren können. Und sie können, wenn schon nicht in die Zukunft blicken und Markt und Produkt und sonstige Dinge und Strategie zu 100% abbilden, dann müssen sie doch wenigstens die Gestaltung dieses Wandels einigermaßen transparent machen. Also sie müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das wird in Zukunft noch viel größer die Aufgabe sein, als es das jetzt ist.
Du hast auf deinem Blog mal geschrieben, dass Frauen die Schlüsselfiguren für digitale Veränderungen sind. Warum gerade Frauen?
Das ist nicht nur eine These, sondern auch ein Wunsch. Und ich glaube, dass es dafür sehr viele Anzeichen gibt. Denn wenn man mal bestimmte Aspekte der Hirnforschung sich anguckt, der neueren Forschung an der Stelle, dann ist es ganz offensichtlich, dass sich Frauen, und jetzt diskutiere ich das Thema binär, ich weiß, dass es da sehr viele Zwischenstufen gibt, aber der Einfachheit halber diskutiere ich das binär, dass Frauen eher dazu in der Lage sind, in komplexen Strukturen zu denken, in eher zyklischen Strukturen zu denken, also nicht dieses Lineare, hier ist ein Problem, wie komme ich zur Lösung, sondern sie sind auch in der Lage oder eher in der Lage, mehr Parameter bei der Lösungsfindung einzubeziehen, also dieses Komplexitätsthema ganz anders abzubilden. Ich versteige mich sogar zu der These, dass ich bezeichne die Frauen als Archetypen der digitalen Transformation, um diese Debatte auch führen zu können. Gleichzeitig sage ich natürlich, wenn ich das Thema oder diese Dichotomie Mann-Frau benutze, dann sage ich auch gleichzeitig, ich generalisiere, aber ich versuche nicht zu stereotypisieren. Aber manchmal muss man das machen, um die Diskussion zu vereinfachen und führen zu können. In der Digitalisierung liegt eine ganz große Chance für das Miteinander der Geschlechter. Digitalisierung kann dazu führen, dass wenn wir die unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenführen, dann schaffen wir es auch, diese Technologien entsprechend unserer Fähigkeiten, der menschlichen Fähigkeiten nutzbar zu machen und dann vielleicht auch eine Ebene weiter nach oben bringen als lediglich die unternehmerische. Es geht auch um einen gesellschaftlichen Aspekt bei der Digitalisierung.
Ich würde gerne mal auf den Begriff Gender Empathy eingehen, weil das ist ja in dem Zusammenhang auch ein Schlüsselbegriff für dich. Du hast geschrieben, auch auf deinem Blog, in Gender Empathy liegt der Schlüssel für den Change in der Arbeitswelt. Und wir haben jetzt viel über den Change gesprochen und viel darüber, was muss denn passieren. Also was ist Gender Empathy und wie kann das der Schlüssel sein?
Ich habe den Begriff Gender Empathy hergenommen, weil ich glaube, A, spielt das Thema Empathie eine große Rolle in der Digitalisierung. Denn ich muss mir der Fähigkeiten meines Gegenübers bewusst werden, um die Komplementarität der Fähigkeiten einer Gruppe nutzen zu können, um digitale Technologien einsetzen zu können, um bestimmte Probleme zu lösen, um aber auch einen Schritt in strategischen Überlegungen weiterzukommen. Ich glaube, dass Frauen oder das eher Weibliche bei dieser Vorgehensweise der Schlüssel sein wird und wir aber letztendlich die Fähigkeiten beider oder aller Geschlechter unter dem Aspekt von Vielfalt, also Diversity, heben werden. Deswegen bedingen sich beide Dinge sehr gegenseitig, sowohl das Thema Gendergleichstellung, aber auch Diversity und Digitalisierung.
Du hast auch mal gesagt, dass das männliche Paradigma nicht zukunftstauglich ist. Also das heißt, die Unternehmen müssen in deinem Sinne ein bisschen weiblicher werden sozusagen. Woran kann man denn in den Unternehmen dieses Männliche sehen? Also was ist das, wovon wir uns verabschieden müssen? Kannst du das ein bisschen anfassbarer machen?
Es tun sich viele schwer, das anfassbar zu machen, vor allem die Männer. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das System männlich ist. Wo Männer eigentlich gar kein Problem im System sehen, liegt der Verdacht nahe, dass das System eher auf sie zugeschnitten ist. Ich sage, dass heute das System männlich ist, auf männliche Karrieren und auf eher männliche Verhaltensweisen ausgelegt. Und dass Frauen eher dazu gezwungen sind, sich diesem System anzupassen. Das führt dann zu solchen Auswüchsen wie Neudeutsch Fixing the Women. Also Frauen werden für das männliche System passend gemacht. Ich glaube, dass Frauen ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial innerhalb eines männlichen Systems überhaupt nicht entfalten können, wenn das System ausschließlich auf die Männer zugeschnitten ist. Ich nehme die Männer auch in Schutz. Viele Männer merken eben nicht, dass an diesem System etwas faul ist, weil das System auf sie zugeschnitten ist. Also sie erkennen gar kein Problem. In dem Moment.
Eine Betriebsblindheit.
Das ist eine absolute Betriebsblindheit. Das ist der klassische Blindspot in dieser Systematik. Aber in dem Moment, wo sie darauf aufmerksam gemacht werden, das gilt übrigens für die Frauen ähnlich, also viele Frauen merken das auch nicht, dass sie eigentlich korrumpiert sind in diesem System. Und viele Frauen, die im männlichen System Karriere machen, manifestieren dieses männliche System, weil sie sich so anpassen müssen, bis fast zur Unkenntlichkeit ihres eigenen Potenzials. Und wenn wir das hinbekommen, dass dieses System für alle Menschen dazu führt, dass sie ihr Potenzial entfalten können, zum Wohle eines Vorankommens, gesellschaftlich, unternehmerisch etc., erst dann haben wir überhaupt Zugang zu diesem Potenzial. Und heute verzichten wir durch dieses Festhalten an männlichen Strukturen auf mindestens 50% des Potenzials der Bevölkerung. Und das können wir uns bei den technologischen Entwicklungen und den gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns liegen, nicht erlauben.
Also es ist auch ein ganz klarer Wirtschaftsfaktor.
Das ist ein sehr klarer Wirtschaftsfaktor. Beispielsweise geht McKinsey davon aus, dass allein durch die Schließung der Gender Gap, der Lücke zwischen den Geschlechtern, auch was Gehälter und so weiter angeht, ein weltweites Volumen im Bruttoinlandsprodukt von 12 Billionen US-Dollar bis 2025 hebbar wäre. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was sind denn die Wachstumsfaktoren, an denen wir noch festhalten können, wenn wir alle sagen, es gibt kaum mehr Wachstum, da liegt es. Es liegt brach. Wir haben 12 Billionen US-Dollar an Potenzial nur durch die Schließung der weltweiten Gender Gap. Das ist eine sehr spannende Untersuchung und da müsste eigentlich auch dem Letzten klar werden, dass die Gleichstellung von Geschlechtern keine rein politische Forderung ist, sondern ein ganz klarer wirtschaftlicher Faktor und gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung.
Also kann man zusammenfassend sagen, die Digitalisierung ist sowieso nicht aufzuhalten. Das heißt, es kann überhaupt nicht darum gehen, digitalisieren wir uns jetzt alle irgendwie oder nicht, sondern es kann einfach nur darum gehen, wie gestalten wir auf eine möglichst intelligente Art diesen Prozess. Dieser Prozess bedeutet vor allem die Adaption einer bestimmten Denkweise, nämlich weg von diesem Linear, es gibt richtig und falsch, sondern hin zu einer Offenheit, zu einem Austausch miteinander. Und quasi en passant kann man dabei dann auch noch Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft aus der Welt schaffen.
Ja, wobei man
letzteres... Das ist zu sehr verkürzt.
Nein, das ist nicht zu sehr verkürzt, aber wenn man letzteres sich anguckt, nämlich die Ungleichheiten zu beseitigen, dann kann man die Priorität dieses Ziels durchaus im Laufe des Prozesses nach oben bringen. Denn ich halte jedes Unternehmen für aufgefordert, auch sich seiner gesellschaftlichen Bedeutung bewusst zu werden. Man muss diese Ziele, die man unternehmerisch hat, zukünftig mehr und mehr mit Werten und gesellschaftlichen Zielen in Einklang bringen. Was ich spannend finde, ist, dass digitale Technologien heute als alleiniger Selbstzweck teilweise angesehen werden. Ich sehe aber Digitalisierung als Mittel zum Zweck. Das heißt, digitale Technologien sind eigentlich dafür da, unsere Unternehmen und unsere Gesellschaft besser zu machen. Was ich aber dafür brauche, ist die Fähigkeit, mich dieser Technologien auf eine bestimmte Art zu denken und Strategie zu entwickeln und zu leben und umzusetzen, zu bedienen. Und das wird häufig verwechselt. Digitalisierung, wie ich häufiger sage, ist keine Software, kein Knopfdruck, sondern das ist ein ganz großer organisationskultureller Wandel nötig, um dieses Potenzial zu heben und ein Wandel nötig, um die Menschen dazu zu befähigen, mit diesen digitalen Technologien auch neue Geschäftsfelder zu erobern. Und das Potenzial ist riesig. Und natürlich gibt es Risiken, aber wir tendieren natürlich häufig dazu, diese Risiken in den Mittelpunkt zu stellen. Ich würde mir wünschen, dass wir auf eine sehr konstruktive und optimistische Art und Weise mit der Digitalisierung umgehen und das auch in Verbindung bringen mit dem gesellschaftlichen Wandel, den wir uns wünschen. Also wir haben ein riesiges Gestaltungswerkzeug an die Hand bekommen und ich glaube, wir sind uns dessen Potenzials noch nicht mal annähernd bewusst. Und sobald wir diese Erkenntnis haben, sehe ich auch extrem positiv in die Zukunft.
Und es bedeutet ja am Ende des Tages auch, wenn wir über neues Arbeiten sprechen, dass wir unsere Unternehmen zurück in die Gesellschaft holen. Also meinem Gefühl nach hatten wir lange Zeit so dieses, einerseits habe ich irgendwie Leben und Gesellschaft und andererseits habe ich halt irgendwie den Ort, wohin ich gehe, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Also es geht quasi auch um eine Reintegration, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass Gesellschaft auch in den Unternehmen stattfindet und dass das, was in den Unternehmen passiert, auch rückwirkt in die Gesellschaft.
Es hat sich in der Tat etwas entkoppelt in den letzten Jahrzehnten. Ob man dafür jetzt den Neoliberalismus oder sonst irgendwas verantwortlich macht, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Tatsache ist, dass wir das erkennen müssen, dass wir die Verantwortung, die in den Unternehmen und bei den Unternehmenslenkern ist, wieder in eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit zurückholen, dass wir aber auch alle gemeinsam an dieser Veränderung von Gesellschaft mit Hilfe digitaler und anderer Technologien hinarbeiten. Und da sind die Unternehmer in der Pflicht und da ist aber jede Einzelne und jeder Einzelne in der Pflicht und hat Möglichkeiten, hier mitzugestalten.
Robert, ich danke dir für das Gespräch. Schön, dass du hier im Studio warst. Das war Robert Franken aus Köln. Er twittert unter @herrfranken und bloggt. Er hat seinen Blog schon erwähnt. Der Blog heißt Digitale Transformation. Vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön.